Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Auf dem Dorf, da hat man meistens keine Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe Lebensmittel einzukaufen. Und weil obendrein selten auch noch Busse fahren, ist man eigentlich aufs Auto angewiesen, um in die nächste Stadt zu kommen. Und wer kein Auto hat, der ist aufgeschmissen. Der deutsch-schweizerische Lebensmitteleinzelhändler Tegut Mikro, der will da jetzt Abhilfe schaffen. Und zwar mit kleinen Selbstbedienungslädchen, die rund um die Uhr offen sind und bei denen man mit dem Handy bezahlt. Und dieser moderne Tante-Emma-Laden, der wird anscheinend ganz gut angenommen. 9 der sogenannten Theo-Lädchen, die stehen schon in Hessen und im nächsten Jahr sollen 20 weitere dazukommen. Und den deutschen Nachhaltigkeitspreis Design, den gab es obendrein. Ludger Fittgau war in einem Theo in Gläserzell unterwegs.
Für die kurzen Sachen und für den kurzen Weg ist das ja ideal.
Es ist noch früh am Morgen. Der Kunde hat es eilig, er muss zur Arbeit. Doch er will schnell noch ein Glas mit Honig für den Tee mitnehmen.
Ja, genau das, was mir eigentlich immer fehlt und was ich schnell brauche, das ist eigentlich immer da. Für die kurzen Wege, normalerweise fahren wir immer in die nächste Stadt, nach Horras oder das nächste Dorf dann. Da ist immer relativ viel los und für die kurzen Sachen und für den kurzen Weg ist das ja ideal. Nur die haben umgeräumt, jetzt weiß ich nicht gerade, wo der Honig ist.
Moin, hallo. Moin,
servus. Matthias Pusch hilft mit Suchen. Er leitet die Unternehmenskommunikation des Lebensmitteleinzelhändlers Tegut. Der stammt aus Hessen, hat inzwischen 7.700 Mitarbeitende in 290 Supermärkten mit großem Sortiment an Bio-Lebensmitteln.
Normalerweise stand er immer nach vorne, aber jetzt...
Ja, wir haben jetzt umgebautes Sortiment tatsächlich.
Hier ist er. Aha. Hier ist er. Und das ist genau mein Honig, den ich brauche.
Tegut hat nun 9 sogenannte Theo-Lädchen im ländlichen Raum aufgebaut. Sie bieten auf knapp 50 Quadratmetern 950 Produkte für den täglichen Bedarf. Etwa eine Sorte Zahnbürsten, eine Zahnpasta-Marke, nicht die große Auswahl. Aber das Nötigste ist da, auch frisches Obst. Im Theo gibt es kein Verkaufspersonal. Mit einer Handy-App kann der Laden rund um die Uhr betreten werden. Und digital wird auch bezahlt.
Wir benutzen es halt auch so, ne? Wenn man dann halt auch mal spät auf dem Heimweg nochmal schnell anhalten will, man braucht irgendwas oder man kriegt eine WhatsApp und dann heißt es, es fehlt auch nochmal Milch oder irgendwas, dann fahre ich immer hierher. Also nicht mehr in den großen Tegut, sondern ich nutze den kleinen. Weil wirklich die meisten Sachen sind eigentlich hier.
Schon bevor man den Verkaufsraum betritt, fallen praktische Dinge auf, die in die Holzfassade integriert sind. Etwa ein Reparaturset fürs Fahrrad. Tegut-Sprecher Matthias Pusch.
Genau, das ist ein weiteres sogenanntes Plug-in-Modul hier an diesem Theo. Da geht es also darum, welche Servicemöglichkeiten bieten wir an. Das ist in jedem Theo verfügbar. Hier geht es um eine Fahrradreparaturstation. Das heißt, wenn es mal darum geht, eine Schraube nachzuziehen oder auch mal Luft aufzupumpen, all das ist möglich und dafür haben wir hier entsprechende Möglichkeiten geschaffen.
Dazu gehört auch ein in die Fassade eingebauter Bücherschrank, der von außen von der Nachbarschaft für den Literaturtausch gefüllt werden kann. Noch bevor man also den Laden betritt, wird konzeptionell bereits klar, das Lädchen soll auch ein Treffpunkt sein, an dem man sich auch vor der Tür gerne mal aufhält. Sitzbänke laden dazu ein. Jetzt am Jahresende ist es allerdings zu kalt. Marian Müller, der gerade sein Kind in die gegenüberliegende Kita bringt, betont jedoch den Gewinn, den der kleine Selbstbedienungsladen für die Dorfgemeinschaft bringt.
Da gehen wir mehrmals die Woche einkaufen, ja.
Die Vorteile des Ladens liegen für den jungen Vater auf der Hand.
Erstens mal, dass er rund um die Uhr geöffnet hat und dass er so an sich alles Essentielle zu bieten hat, was man so braucht eigentlich, wenn man mal zwischendurch gerade nicht irgendwo in die größeren Geschäfte kommt, ja.
Auch die Lage sei gut gewählt, findet Marian Müller.
Ja, finde ich schon. Also es ist ja, sag ich mal, dorfzentral und das haben sie schon richtig gut gemacht. Die Schule gleich daneben, das passt schon. Definitiv. Also hört man von allen Seiten, dass das richtig gut ankommt.
Eine Frau, die als Geflüchtete in das Dorf gekommen ist, hat noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Einkauf per Handy, gibt sie zu. Deshalb hat sie noch nicht im Theo eingekauft.
Bis jetzt nicht, weil hat ein bisschen schwer. Dem Handy geht nicht wie anderen Teegut. Ja. Aber gefällt mir auch ein bisschen schwer für mich.
Der Laden sieht von außen mit seinen gerundeten Holzwänden und dem Grasdach aus wie ein sehr großer Bauwagen. Ein mächtiges, ebenfalls rundes Glasfenster auf einer Seite sorgt für Tageslicht innen. Für den Theo ist die deutsch-schweizerische Bio-Lebensmittelkette Tegut Migro nun mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2022 ausgezeichnet worden. Thomas Stieb gehörte zum Team, in dem das Konzept entwickelt wurde.
Tatsächlich sind wir ja im Jahr 2021 damit gestartet, unterschiedliche Standorttypen zu testen. Sowohl im städtischen Bereich mit Institutionen wie das Klinikum, aber auch natürlich den ländlichen Raum, um einfach zu schauen, wie kann auch wieder eine Vorortversorgung im ländlichen Raum, wo das Ladensterben ja leider Gottes einhergegangen ist, wieder zur Verfügung stellen. Und somit sind wir auf Gläserzell gekommen, eine tolle Gemeinde mit wirklich tollen Kunden, die uns super gut empfangen haben bisher.
Rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohner sollte ein Dorf schon haben, damit sich ein Theolädchen dort lohnt. So Steeb. Er ist bei Teegut auch für den Vertrieb mit zuständig. Rund 200 Anfragen aus den Gemeindeverwaltungen von Dörfern ohne Dorfladen habe er schon bekommen, betont er. Aus dem Raum Fulda werde man das Konzept der Theoläden nun in andere Bereiche Hessens übertragen, versichert er.
Wir haben für nächstes Jahr 20 weitere Standorte geplant, unter anderem in Darmstadt und Umgebung. Mit dem Schwerpunkt Rhein-Main-Gebiet, aber Darmstadt und Umgebung taucht tatsächlich mit auf.
Der Kunde, der ungenannt bleiben will, hat seinen Blütenhonig inzwischen zur Selbstbedienungskasse im Eingangsbereich des Theo in Gläserzell getragen. Nun geht alles ganz schnell.
Ja, ich muss fahren, ja. Aber das ist kein Problem. Ist okay, weil man schnell ist, ne? Rein, raus, jetzt mit der Karte. Ich bezahle alles mit der Uhr über die Kreditkarte. Ich scanne das jetzt schnell ein und dann bin ich hier schnell wieder weg. Ja, da geht das ratzfatz. Zweimal Milch und dann einmal den Honig. Bezahlen. Dann drücke ich auf meine schlaue Uhr hier. Und dann war's das. Wiedersehen.
Tschüss, danke.
Adios.
Bis dahin.
Tschüss,
danke.
Staaten, die sogenannte Istanbul-Konvention unterzeichnet haben, die haben sich dazu verpflichtet, Frauen vor allen Formen von Gewalt zu schützen. Letzte Woche hat dann die neue Familienministerin Anne Spiegel gesagt, dass sie die Maßnahmen aus der Istanbul-Konvention verstärkt umsetzen möchte. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit soll es sein, Frauen und Mädchen besser vor Gewalt zu schützen, unter anderem durch mehr Schutzplätze in Frauenhäusern. Denn häusliche Gewalt ist nach wie vor ein großes Problem. Statistisch gesehen wird in Deutschland alle 2,5 Tage eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Und dieses Problem hat sich in der Corona-Krise offenbar noch verstärkt. Pia Masurczak berichtet über die aktuelle Lage und ein Start-up, was Opfern von häuslicher Gewalt helfen will.
148.000 Mal. So oft wurde häusliche Gewalt im Jahr 2020 bei der Polizei aktenkundig. Darunter waren Fälle von Körperverletzung, Bedrohung, Stalking, Vergewaltigung, Mord und Totschlag. Ausgeübt von PartnerInnen oder Ex-PartnerInnen. Die Opfer sind zu 80% Frauen, tatverdächtig in 80% der Fälle Männer. Erschreckende Zahlen und dennoch nur das sogenannte Hellfeld, also die Gewalttaten, die statistisch erfasst wurden. Mit Beginn der Corona-Pandemie wuchs bei ExpertInnen die Sorge, dass diese Zahl rasant in die Höhe schnellen könnte. Inwieweit sich die Pandemiebeschränkungen auf häusliche Gewalt ausgewirkt haben, hat die Politikwissenschaftlerin Balin Lee untersucht.
In Deutschland gab es Phasen von häuslicher Gewalt, in denen die Nachfrage nach Plätzen in Frauenhäusern oder Unterstützung anstieg. Während des Lockdowns herrschte dann Schweigen. Man geht im Moment davon aus, dass während des Lockdowns die Kommunikation und der Kontakt zu anderen Menschen so sehr beschränkt waren, dass es für die Opfer sehr schwierig war, sich Hilfe zu suchen. Und als die Beschränkungen dann aufgehoben wurden, stieg die Nachfrage so stark an, dass die entsprechenden Stellen leider nicht allen helfen konnten.
Lee ist eine der GründerInnen von Frontline 100. Die Organisation ist aus einem internationalen Jahrgang der Hertie School of Governance in Berlin entstanden und setzt sich für Aufklärungs- und Präventionsprogramme gegen häusliche Gewalt ein. Insgesamt, das zeigen die polizeiliche Kriminalstatistik und auch eine repräsentative Umfrage von Frontline, steigen die Fallzahlen bereits seit einigen Jahren kontinuierlich an. Dazu kommt die Corona-Pandemie, erzwungene räumliche Nähe durch Homeoffice und Lockdown, wenig externe Kontakte, Stress, beispielsweise durch finanzielle Sorgen. Solche Faktoren machen Partnerschaftsgewalt wahrscheinlicher. Immerhin aber habe sich auch die Zahl derjenigen erhöht, die sich anderen anvertrauten, sagt Balin Lee.
Unsere Studie zeigt, dass vor der Pandemie fast ein Drittel der Betroffenen mit niemandem über ihre Gewalterfahrungen gesprochen haben. Das hat sich während der Pandemie verändert. Diese Zahl hat sich halbiert.
Gleichzeitig wirken sich die Corona-Maßnahmen aber auch auf die Hilfsangebote aus, beobachtet Martina Raab-Heck von der Freiburger Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt.
Was wir vor allen Dingen festgestellt hatten, war, dass während des ersten Lockdowns im März letzten Jahres, als auch tatsächlich ganz viele andere Institutionen und auch Rechtsanwälte so irgendwie sich sehr zurückgezogen haben, als man überhaupt online noch gar nicht gut aufgestellt war insgesamt, da war die Nachfrage auch nicht unbedingt quantitativ gestiegen, aber die Begleitung war qualitativ anspruchsvoller.
Die Lockdowns erschweren nämlich auch die Suche nach Rechtshilfe, psychologischer Unterstützung oder vielleicht sogar einer neuen Wohnung. Und auch die Frauen- und Kinderschutzhäuser arbeiteten wegen der Hygiene- und Quarantänebestimmungen unter verschärften Bedingungen, sagt Rapek.
Die Arbeit ist schon komplizierter und auch schwieriger geworden, das kann man sagen.
Wie Balin Lee weist die Psychologin aber auf ein zentrales Problem hin. Für einen detaillierten Blick auf die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen fehlen schlicht aktuelle Daten. Diese müssten über die Kriminalstatistik hinausgehen und auch das Dunkelfeld erfassen. Denn zu häuslicher oder partnerschaftlicher Gewalt zählt auch, wenn ein Partner die Kontakte zu Freundinnen oder Verwandten unterbindet oder über die Finanzen alleine bestimmt. Kontrollverhalten, das in keiner Polizeistatistik auftaucht. Die letzte große bundesweite Erhebung gab es 2003. Für Frontline-Mitgründer Babatunde Williams ist diese Datenlücke frustrierend.
Deutschland ist ein unglaublich reiches Land, aber Daten werden einfach nicht erhoben. Wir brauchen Leute in den entscheidenden Positionen, die Geld investieren, um herauszufinden, wie die Lage ist. Wieso gerät jemand in Deutschland in eine gewaltvolle Beziehung und worin unterscheidet sich das von Land X? Wie lange dauern diese Beziehungen und warum dauern sie vielleicht 10% länger als in Land X?
Ich würde mir eine repräsentative Studie wünschen, gleichermaßen für Frauen und für Männer und auch nochmal so ähnlich konzipiert wie die, die war, dass man vergleichen kann, ob sich es auch von den Altersclustern verändert hat oder ob sich es von den Bildungsclustern verändert hat oder auf einen Frauen mit Migrationshintergrund. Wir alle, nicht nur ich, also wir alle freuen uns sehr, wenn da wieder was kommt, weil man sich schon fast schämt, wenn man mit diesen alten Zahlen daher spaziert kommt.
Martina Rapek betont, die Beratungsstellen brauchen aktuelle Daten, aber auch mehr Geld für die Weiterentwicklung von Hilfsangeboten, die alle Betroffenen erreichen.
Tatsächlich ist es für uns, die wir in dem Feld arbeiten, schwierig, das so zu erschließen, da wir dazu schlichtweg nicht die Ressourcen haben. Wir haben die eher für die konventionelle Art der Herangehensweise, nämlich dass ich eine Beratung anbiete, mittlerweile auch online per Telefon oder auch per Chat. Aber darüber hinaus bräuchte es tatsächlich mehr Geld, damit wir uns da besser weiterbilden können, um mehr Leute zu erreichen.
Dass sich Hilfsangebote an gesellschaftliche Entwicklungen anpassen müssen, zeigen auch die Daten aus der Frontline-Studie. Denn 21% der Betroffenen, das ergab die Umfrage, vertrauten sich seit Beginn der Pandemie ihren ArbeitskollegInnen an, weit mehr als vor Corona. Babatunde Williams.
Wenn wir sagen, dass Betroffene keine Möglichkeit hatten, sich anderen mitzuteilen, naja, mit einer Gruppe haben sie die ganze Zeit während des Lockdowns gesprochen und das waren ihre KollegInnen. Auch wenn wir noch keine Daten dazu haben, würde es mich nicht überraschen, wenn dieser Anstieg in der Kommunikation mit KollegInnen darauf zurückzuführen ist, dass diese die einzigen waren, mit denen Betroffene regelmäßig Kontakt hatten.
Deshalb sagen Babatunde Williams und Balin Lee, lohne es sich, auch das Umfeld der Betroffenen in den Blick zu nehmen. Viele der Angebote richten sich bislang direkt an die Opfer häuslicher Gewalt. Der Frauennotruf beispielsweise oder die Plakataktion des Bundesfamilienministeriums, die zu Beginn der Corona-Pandemie in Supermärkten gestartet wurde. Helfen könne man aber auch, indem das soziale Umfeld für Anzeichen häuslicher Gewalt sensibilisiert werde.
Wir glauben, die Gesellschaft hat eine Verantwortung gegenüber den Opfern. Und nicht nur Verantwortung, sondern auch die Macht, zu helfen.
Deshalb bietet Frontline auch Trainings für Unternehmen an, um KollegInnen, Personalabteilungen und Führungskräfte weiterzubilden, damit diese Betroffenen besser helfen können. Im Idealfall, ergänzen Williams und Lee, könnten sich Firmen eine Art Sonderurlaub für Betroffene ins Regelwerk schreiben, wie es das in Neuseeland bereits gibt. Dort gibt es die gesetzlich garantierte Möglichkeit, sich für 10 Tage vom Arbeitgeber freistellen zu lassen, falls es innerhalb der Partnerschaft zu Gewalt, zum Beispiel während einer Trennung, kommt. Das wäre für Deutschland ein radikal neuer Ansatz, auch weil die Beratungsstellen von der Politik bislang eher vernachlässigt wurden.
Also wir sind wirklich sehr bescheiden, was unsere Anforderungen angeht, weil wir tatsächlich auch sehr bescheiden gehalten werden.